Deutschlandfunk Nova.
Bei Games, da denken die meisten von uns ja zuerst an Unterhaltung. Ne? Klar, Games sollen Spaß machen. Aber haben Games nicht auch zumindest hin und wieder die Aufgabe, ein bisschen was mehr zu sein, auch mal schwierige Themen anzusprechen? Umweltkatastrophen, Klimawandel, Artensterben? Oder langweilen uns diese Themen dann sofort, weil sie ja irgendwie dann so ein bisschen die Unterhaltung kaputt machen? Wie Games-Entwicklerinnen und Entwickler dieses Dilemma lösen, darüber spreche ich heute mit Deutschlandfunk Nova Games-Expertin Jana Reinhardt. Jana, warum reden wir heute über Umweltkatastrophen in Spielen?
Ja, Umweltkatastrophen sind auch das Thema eines aktuellen Spiels, das ich dabei habe, und das heißt Endling. Mhm. Und das erzählt die Geschichte aus Sicht einer Fuchsmutter, die mit ihren 4 Jungen ums Überleben kämpft. Und hier hat das Wort Survival Game, das ist das Genre von dem Spiel, nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Also wir spielen nicht irgendwelche Füchse, sondern die letzten noch existierenden Füchse.
Wow, okay, das macht es ein bisschen größer auf jeden Fall. Wie sieht denn der Überlebenskampf so als letzter Fuchs aus?
Also die erste Handlung, die du als Fuchs im Spiel machst, ist es, Junge zu gebären.
Ach.
Also kein Witz. Press A, um zu pressen.
Du machst richtig mit, ja?
Ich muss richtig drücken, damit da was rauskommt.
Krass.
Hatte ich so auch noch nicht in dem Spiel tatsächlich. Ja. Aber ja, ich meine, es geht ja wirklich um diese 4 letzten Fuchsjungen.
Ja.
Eltern kennen das. Die sind super niedlich, aber auch eine echte Belastung, denn die Bande ist auch hungrig.
Das heißt, die Suche nach Nahrung macht Endling dann am Ende zum Survival Game, weil es um das Survival dieser 4 Fuchsjungen geht.
Genau, und dafür ziehe ich eben mit diesen Welpen zusammen durch die Umgebung und spüre mit meinem Geruchssinn auf, was Füchse eben so fressen. Also Hasen, Mäuse, ich klettere mit meinem Fuchs auf Bäume. Ich wusste nicht, dass Füchse das können, aber sie können, also der robbt so hoch.
Ja.
Das sieht sehr lustig aus. Und Müll finde ich auch sehr interessant.
Okay, jetzt bist du hier irgendwie in sowas wie einer, weiß nicht, alten Industriehalle oder sowas, würde ich sagen, die aber schon...
Genau.
Schon länger nicht mehr in Gebrauch scheint. Jetzt bist du draußen. Es wirkt alles so ein bisschen postapokalyptisch, diese Welt. Aber obwohl dieser LKW, der scheint ja noch in Benutzung zu sein, den man da sieht. Und jetzt läufst du da so rum, in einer sehr dreckigen Welt.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist aber auch, ich glaube, es ist noch Winter.
Ja.
Es könnte aber auch sowas wie atomarer
Fallout, irgendwas.
Ja. Fallout sein. Also man weiß es nicht. Irgendwas Ähnliches. Und wie du siehst, mein Fuchs hat sowas Lustiges um seinen Hals. Es ist tatsächlich eine Mülltüte.
Aha.
Wenn ich Müll gefressen habe, trage ich die dann erstmal mit mir rum.
Du trägst sie denn mit dir rum, weil du darin gefangen bist?
Ich war darin gefangen. Also ich muss dann auch richtig Button-Pressing machen, damit ich wieder aus dieser Mülltüte rauskomme und nicht ersticke.
Hm.
Und dann trage ich die eben für den Rest der Zeit ein bisschen mit mir rum. Du hast auch gesehen, ich habe da nur 2 Fuchsjungen von 4 bei mir.
Ja.
Weil, ja, ich war zu schlecht. Also,
ach, krass, okay.
Das ist wirklich ein Survival-Game. Also, wenn eins der Jungen schwach ist, musst du das dann auch im Maul tragen, bis du wieder Futter gefunden hast.
Ja.
Oder es verhungert eben wirklich ganz. Das macht auch die Musik trauriger. Also, mit jedem Fuchsjungen, das stirbt, fehlt dann auch eben ein Instrument in der Musik.
Das ist krass. Hast du denn im Spiel als Fuchs ein Ziel jetzt mal neben dieser Überlebensaufgabe?
Es gibt eine Geschichte, der ich quasi als Geruchsspur folge. Gleich zu Beginn wird eines dieser Jungtiere, dieser Fuchsjungen, geraubt.
Ja.
Weil Menschen sind hier ständig hinter meinem Fuchs her. Vor allem aber ein Wilderer.
Okay, jetzt bist du ja irgendwo in der Wildnis unterwegs. Da steht eine Angel, ein zugefrorener Fluss. Und was passiert jetzt? Da erscheint irgendwie im Hintergrund erscheinen Figuren in so einem Pink irgendwie, so ähnlich wie die Angel gerade ausgesehen hat. War das eine Vision?
Das ist immer das, was man Fuchs riecht, was da ist.
Ah.
Also der Wilderer war genau an dieser Stelle und hat bei einem Angler versucht, also das würde ich so interpretieren, der hat immer diesen Käfig mit dem Fuchsjungen bei sich und er hat versucht, bei dem Angler was zu tauschen gegen diesen Fuchs. Und er hat aber so abgelehnt, er hat so abwehrend gezeigt, nein, das will ich nicht oder so. Genau, und das erzählt quasi die Geschichte. Also du findest immer mal so Stücke, schnüffelst dran und dann erfährst du, wo mein Fuchsjunges jetzt gerade ist oder war. Also diese Spur von diesem Wilderer, die lockt uns immer weiter und weiter so aus unserer quasi Comfortzone, also unserem Fuchsbau heraus, an Orte, die nicht unbedingt für Füchse gemacht sind.
So sahen jetzt irgendwie gerade schon die ganzen Orte aus, als wären sie nicht so richtig für Füchse gemacht, wo ihr da rumgelaufen seid. Aber was sind das noch für Orte?
Also anfangs sind wir zum Beispiel in einem Wald, der brennt, aus dem rennen wir raus. Danach geht's an einen verseuchten Fluss, der zunehmend zugemüllt wird. Und irgendwann kommen wir dann in diesen grünen Wald an und du denkst, hey, ist ja alles gar nicht so schlimm. Bis du dann am nächsten Tag aufwachst und dein Fuchsbau so aussieht.
Abends eingeschlafen, Bäume, grün, alles fein und am nächsten Morgen aufgewacht und nichts ist mehr da. Eine totale, karge, öde Fläche und es regnet auch noch. Also irgendwie alles abgeholzt oder was?
Genau, das passiert so nach und nach. Und wir machen eigentlich mit diesem Fuchs so eine Horrortour durch, wie schlimm der Klimawandel oder so die Zerstörung durch Menschen eigentlich noch wird. Also da kommen noch Landstriche, die sind komplett überschwemmt oder Felder, die zu trockenen Wüsten geworden sind. Eben, wo du auch Menschen triffst, die wie so Zombies im Hintergrund nach Wasser suchen.
Hm. Du hast es durchgespielt. Wie gut ist da aus deiner Perspektive das Thema Artensterben jetzt umgesetzt?
Das fand ich ganz interessant, dass wir eigentlich einen Fuchs spielen zu diesem Thema, weil Füchse sind ja eigentlich extrem anpassungsfähig. Also bei uns läuft in der Stadt nachts auch immer so ein Fuchs rum und klappert so die Mülleimer ab. Also wenn jetzt aber sogar Füchse in dieser Welt Probleme haben, ne, dann muss es ganz arg sein.
Ja.
Aber wirklich bekomme ich nicht mit, dass ich der letzte Fuchs bin. Also bis auf die Einblendung, wenn mein Fuchs stirbt, dann steht eben wirklich da, Extinction is forever.
Mhm.
Also ja, funktioniert nicht so ganz, finde ich. Aber die Umweltverschmutzung und so die Vernichtung der Lebensgrundlage für Menschen, aber auch Tiere, die ist dagegen wirklich eindrücklich inszeniert. Eben durch diese Landschaften, in denen du eben verzweifelt nach Nahrung suchst.
Mhm. Okay, den Eindruck habe ich jetzt durch die kleinen Einblicke auch schon, dass das ziemlich irgendwie krass inszeniert ist. Ne? Aber funktioniert das dann am Ende auch wirklich als Spiel? Also macht das Spaß?
Endling ist tatsächlich auch als Spiel spannend. Also spannend vor allem, wenn wir uns als Fuchs mit den Jungen so Stück für Stück in neue Bereiche vorwagen müssen. Weil die Jungen sind natürlich anfällig, ne? Ich weiß immer nie, was mich erwartet. Lohnt sich dieser weite Weg? Finde ich da wirklich Nahrung? Oder habe ich eigentlich schon verloren, weil der Weg ist zu weit und es findet sich nichts und die Jungen verhungern? Also so krass ist es dann wirklich. Also diese Eindrücke und Veränderungen der Umwelt, die sind wirklich mitreißend inszeniert. Ich wollte dann tatsächlich auch wissen, okay, was muss dieser Fuchs jetzt noch alles durchmachen?
Hm. Ist Endling damit jetzt irgendwie eine seltene Ausnahme oder werden so Themen wie ja eben Klimawandel, Umweltverschmutzung jetzt generell wichtiger in Spielen?
Also noch vor ein paar Jahren musste man Computerspiele, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, tatsächlich mit der Lupe suchen. Also war so mein Eindruck, ne? Wenn ich so nach Spielen gesucht habe, die sich mit ja, so seriösen Themen, also wichtigen, schwierigen Themen auseinandersetzen, hast du gar nicht so viel gefunden. Inzwischen tauchen die Themen in großen Games aber auf, wie zum Beispiel im Simulationsspiel Die Sims. Da hat das sogar eine eigene Erweiterung bekommen, die heißt Echo Lifestyle.
Okay, also hustende Leute, die durch eine Welt laufen, die komplett zugemüllt ist, die irgendwie von, was war das, Insektenschwärmen überfallen werden, die...
Ich glaube ja.
Also wirklich nicht geil aussieht. Was passiert da so im Spiel?
Also du baust im Prinzip deine Wohnung auf und du achtest so ein bisschen auf diese Umweltaspekte. Ich meine, hier siehst du ja dann am Ende auch, wie eine dann aus Wachsresten neue Kerzen macht,
ja.
und solche Sachen. Also es geht wirklich darum, wie oder in ihrem Garten eben eine Recyclingmaschine dann hat und da selber irgendwie ein bisschen Müll reintut und voll Spaß hat, da selber zu recyceln.
Ja. Ziemlich spannend.
Also das also als Erweiterung für schon bestehende Spiele oder Spiele, die sich eben komplett auch vom Gameplay her auf dieses Thema aufbauen, ist zum Beispiel Endzone A World Apart aus dem letzten Jahr.
Mhm.
Und das erzählt, wie unsere Hinterlassenschaften das Leben der Generation nach uns noch beeinflussen.
But the planet has changed. Radiation has become an invisible, deadly companion. Droughts and sandstorms plague us time and again. Consequences of the drastic destruction of our environment. We forge ahead to make this world bearable again.
Okay, das ist natürlich schon dann auch ein krasses Thema, mit dem du dich dann da irgendwie auseinandersetzt. Und vielleicht auch erstmal ein bisschen bedrückend. Auf der anderen Seite, wenn du das jetzt in der Hand hast, da wieder das Ruder rumzureißen, ist vielleicht auch irgendwie eine Motivation, auch in der wahren Welt nochmal ein bisschen was zu tun. So, ne?
Also das fand ich auch interessant. Beide Spiele enden immer so auf so einer positiven Note. Du kannst noch was machen, du kannst das Ruder rumreißen. Auf jeden Fall. Also eigentlich kann man die Liste gerade noch ewig fortsetzen. Ich mache es aber kurz. Also diese Themen, die blühen in Games gerade echt. Ob jetzt als Hintergrundszenario für eine Geschichte oder eben richtig als Baustein, so als Kernmechanik von dem Spiel.
Ja.
Immer mehr Entwickler entscheiden sich tatsächlich, so Umweltthematiken zu verarbeiten.
Das heißt, es gibt also mehr Games, die sich ja so ökologischen Themen widmen, aber werden die am Ende auch gut angenommen?
Ja, vielleicht hilft da so ein Blick auf die Zielgruppe. Also Spielerinnen werden ja immer älter.
Ja.
Also das Durchschnittsalter liegt in Deutschland laut Game-Bundesverband, das haben die jetzt vor kurzem erst veröffentlicht, bei 38 Jahren.
Ah.
Also schon gar nicht mehr so jung.
Ja.
Also wer immer den Teenager im Kopf hat, stimmt gar nicht. Und mit zunehmendem Alter suchen wir ja zwar immer noch nach Ablenkung, aber die kann schon auch Themen ansprechen, die uns beschäftigen. Ne? Das sieht man ziemlich klar unter den Bewertungen von Spielen wie zum Beispiel Plasticity, das ist so ein Spiel, das beschäftigt sich mit der Vermüllung der Meere.
Ja.
Und da sind die Leute wirklich froh, dass das mal zu einem Spiel verarbeitet wurde. Hm.
Jetzt sind das ja oft keine leichten Themen. Ne? Wie herausfordernd ist das dann für Games-Entwicklerinnen und Entwickler, daraus auch wirklich Spielspaß zu generieren?
Also ich habe tatsächlich selbst schon so kleinere Veranstaltungen organisiert, wo es eben wirklich darum ging, Games zum Thema Klimawandel zu entwickeln.
Mhm.
Also, dass sich Spieleentwickler anmelden konnten und konnten in relativ kurzer Zeit zu einem vorgegebenen Thema eben so ein Spiel entwickeln. Und gerade so das Thema Klimawandel, das war richtig schwierig. Also einmal, ne, weil das ist ja so ein unglaublich großer Themenkomplex.
Ja.
Das hat dann viele richtig gestresst, da einfach sich was rauszupicken, was jetzt auf sie passt, was eine greifbare Story erzählt für die. Und andererseits war natürlich die Schwierigkeit, also einmal nicht zu verkopft zu sein und andererseits aber auch nicht zu populistisch, zu platt zu sein.
Ja. Ja, ist nicht einfach. Und dann am Ende soll es noch irgendwie Spaß machen. Jana, das klingt so, dass egal welches Thema angesprochen wird, vor allem eins zählt so unterm Strich, so auch nach dem, was wir eben schon geklärt haben. Naja, das Spiel muss eben gut sein.
Absolut. Ich glaube, die einzigen, die sich wirklich gezielt nur für dieses Umweltthema interessieren, das sind höchstens manchmal so Institutionen, die eben darüber berichten oder Schulen, die das dann eben für ihren Unterricht benutzen. Ich habe darüber aber auch nochmal mit dem Produzenten von dem Fuchsspiel Endling geredet.
Mhm.
Philipp Negelsbach heißt er. Mit dem habe ich mal gesprochen, wie es dem Team eigentlich gelungen ist, so ein unschönes Thema wie Artensterben oder Umweltverstörung eben spielerisch zu verpacken. Und die Antwort lautet: Füchse.
Füchse sind sehr beliebte Tiere. Die Füchse, gerade wie sie im Spiel dargestellt werden, wenn man da das Thema eben diese Welpen noch mit reinbringt, da spricht die meisten Leute positiv an und weckt den Beschützerinstinkt. Und deswegen ist das Ganze so effektiv, das auf diese Weise zu erzählen. Und damit erregt man schon mal Aufsehen und Interesse am Spiel.
Hm. Klar, Füchse sind super, auf jeden Fall.
Ja, oder so Trendtiere wie Lamas oder Faultiere, einfach die nehmen und damit eben komplexe Themen erzählen.
Mhm.
Weil das, klar, das emotionalisiert und das sind auch Charaktere, die eben uns was bedeuten.
Mhm.
Und Philipp Negelsbach, der hat auch erzählt, solche harten Themen, die können die Geschichte aber auch, also es ist nicht nur negativ, sondern die können die Geschichte sogar noch viel besser machen.
Dadurch, dass wir im Prinzip wissen, dass das eine mögliche Zukunft ist und dadurch, dass diese Probleme das Leben für diesen Fuchs und die Familie so viel schwieriger machen, dadurch gewinnt das Spiel viel mehr an Spannung oder Bedeutung für die Spieler.
Also Tiefgang durch ein bisschen mehr Realismus.
Hm, kann ich schon ganz gut nachvollziehen. Was gibt es denn noch so für Aktionen, um Entwicklerinnen und Entwickler zusammenzubringen? Du hast ja eben schon selber von so einem Game Jam erzählt, den du mal mit organisiert hast, die da irgendwie mehr machen wollen in diese Richtung.
Das Ganze gibt es nochmal einen ganzen Ticken größer, nämlich von den United Nations initiiert.
Aha.
Und das ist deren Umweltprogramm der UN und die finanzieren seit 3 Jahren die Initiative Playing for the Planet und den Green Game Jam.
From young to old, people are united in play. But what if video games could also help us tackle the biggest environmental challenges of our time?
Auf jeden Fall freundliche Musik. Ja.
Ja, man tanzt schon ein bisschen mit. Und ja, das ist so ein Wettbewerb, bei dem große bekannte Game-Studios, allerdings insgesamt nur 30 Stück, wie zum Beispiel Ubisoft oder Vuga aus Berlin oder Mojang, also die Entwickler von Minecraft, teilnehmen. Und das Ziel ist so, quasi mit deren Ergebnissen kollektiv 100 Millionen Spieler zu erreichen.
Wow.
Und die Herausforderung für die Entwickler, die ist es, die sollen ihre schon bestehenden Spiele nehmen und da dann Mechaniken ein bisschen ändern oder Level bauen oder vielleicht kleine Events einbauen, die eben Spieler zum Nachdenken über Umweltthemen bringt.
Mhm. Hast du da mal ein Beispiel für?
Ja, also zum Beispiel gibt es da Ubisoft Mainz. Mhm. Und die haben den Wettbewerb letztes Jahr zum Beispiel gewonnen. Und die haben ja in ihrem Aufbauspiel Anno 1800. Da geht es ja darum, möglichst viele Städte zu haben, ja, viele Ressourcen auszubeuten, immer größer zu wachsen. Und du sollst mal das Gegenteil machen. Also in einer Extra-Mission dürfen wir auf so einer Insel nicht einfach alles leerfischen, keine Monokulturen anbauen oder so viel Wald abholzen, wie geht. Und ich finde den Ansatz wirklich gut. Also statt ein Spiel nur zum Thema Klimawandel oder Artensterben zu entwickeln, die landen halt leider sehr oft auf so nischigen Webseiten, wo die dann niemand findet und dann werden die eben auch nicht gespielt. Stattdessen werden die eben dann auch wirklich gespielt, eben von diesen krassen Zielgruppen dieser großen Spieletitel.
Klingt ja das ziemlich sinnvoll, ne? Also ne, dann erreichst du ja auch Leute mit wichtigen Themen. Aber man kann natürlich auch fragen, wie nachhaltig ist Gaming an sich überhaupt, ne? Also quasi das Vehikel.
Ja, das ist echt ein schwieriges Thema. Es kommt auch ganz drauf an, ne, was du für ein Spiel hast. Also hast du das gebraucht gekauft? Das ist schon mal gut.
Ja.
Ist es von einer CD installiert oder streamst du das, was ja gleich mehrere Rechner braucht? Sowieso, ne? Inzwischen hast du richtig grafikhungrige Games, die natürlich mehr Leistung brauchen. Größere Monitore, also 4K-Monitore, die natürlich mehr Watt fressen.
Ja.
Du hast Next-Gen-Konsolen, die auch mehr Leistung brauchen. Und Gaming-PCs, die oft das Sechsfache von Laptops an Energie ziehen.
Ja.
Da gibt es auch richtig Studien dazu. Eine heißt Green Gaming, Energy Efficiency Without Performance Compromise. Und es ist ein wirklich interessanter Titel, weil du könntest ja wirklich die ganzen Einstellungen, die Auflösung, alles runterstellen, quasi Potato Quality, heißt das dann.
Ja.
Dann würdest du auch Strom sparen, aber das willst du ja nicht.
Na klar, ja.
Dadurch verbrauchen aber wirklich PC-Spieler etwa 75 Milliarden Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das sind 25 Kraftwerke. Und das sind noch ohne Konsolen gerechnet. Also das ist schon echt ein krasser Wert.
Allerdings. Also Games sind als Medium ziemlich energiehungrig, könnte man sagen.
Ja, ganz ehrlich, da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Games werden ja auch immer größer. Also die Downloadzahl, die du dir ziehst.
Ja.
Neulich habe ich mir das Multiplayer-Survival-Game mit den Dinos, Ark heißt das, für 125 Gigabyte eine Stunde runtergeladen und vielleicht spiele ich es nicht mal und lösche es dann wieder, weil es meine Festplatte zumüllt.
Ja.
Das ist schon echt uncool eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt. Es hat halt auch keine Konsequenzen, außer meiner eigenen Stromrechnung.
Übernimmt denn da die Games-Industrie irgendwas, um da irgendwie gegenzusteuern?
Also die Games-Industrie ist sich jedenfalls schon bewusst, dass das ein Problem ist.
Ja.
Also viele Games-Verbände, aber auch Hochschulen und Umweltinstitute, die veranstalten inzwischen so Programme, ne, die untersuchen, wie Games energiesparender produziert und auch mal abgespielt werden können.
Ja.
Also zum Beispiel werden Initiativen aufgesetzt, die so Tipps geben, wie zum Beispiel, ja, verzichtet doch auf Flugreisen, macht lieber Zoom-Calls oder trennt doch mal euren Müll im Büro. Also überhaupt, was könnt ihr machen außerhalb von Games? Zum Beispiel kauft Möbel ohne Lösungsmittel.
Das ist, soweit ich das jetzt sehe, ja erstmal alles freiwillig. Ne? Gibt es denn auch wirklich irgendwie Initiativen, wo man sieht, was wirklich schon umgesetzt wurde?
Ja, also zum Beispiel gibt es ja die größte Games-Messe der Welt, das ist die Gamescom. Und die will tatsächlich dieses Jahr klimafreundlicher arbeiten und sammelt auch seit dem letzten Jahr zum Beispiel Spenden für den Gamescom-Wald, der bei Bayreuth angepflanzt wird und laut eigenen Angaben inzwischen auf knapp 3 Fußballfelder angewachsen ist.
Gamescom Forest. Not a game, but a game-changing project. Because we need oxygen even more than a good Wi-Fi signal. Save a bee, plant a tree.
Generell keine schlechte Idee, ne? Aber hört sich auch so ein bisschen an, als wird das ja eher so in Richtung CO2-Kompensation laufen da so, ne? Also in Projekte investieren und dann irgendwie ausgleichen, was wir verbraucht haben, wie beim Fliegen zum Beispiel, ne?
Ja, genau. Also im Falle der Gamescom sind das auch so ein Windenergieprojekt in Brasilien oder saubere Kochöfen in Nigeria. Und das ist schon gut, aber Kompensation bedeutet natürlich auch immer, wir können so weitermachen wie bisher, aber pflanzen dafür halt irgendwo Bäume, so um unser schlechtes Gewissen zu befriedigen.
Ja, genau.
Positiv ist das natürlich trotzdem. Also wir brauchen eigentlich in allen Bereichen von Games irgendwie mehr Awareness oder Initiativen, die uns eben anregen, am Ende auch so ein bisschen bei uns selber zu schauen. Also was können wir besser machen, um diesen Planeten zu schützen? Oder jetzt weniger episch und dick aufgetragen, den lokalen Wald mit seinen Füchsen.
Da sind wir wieder bei den Füchsen. Aber wir können festhalten, es leider war, Games verbrauchen ganz schön viel an Energie. Ne? Aber sie können eben auch für mehr Awareness bei ökologischen Themen sorgen und auch komplexe Zusammenhänge spielerisch erklären, ohne dass es langweilig wird oder dass es auf den Spielspaß geht. Themen wie Waldsterben, Vermüllung der Weltmeere, die können in Spieleerlebnissen sogar intensiver dargestellt werden, weil ja, uns das Thema ja auch irgendwie ein Stück weit alle betrifft. Ne? Klar ist aber auch, das Spiel muss wie im Fall der Fuchsfamilie hier im Computerspiel Endling natürlich auch Spaß machen und günstigerweise ist das auch ein Beispiel dafür, dass das gelingen kann. Und erzählt davon hat uns Jana Reinhardt, Deutschlandfunk Nova Games Expertin. Danke.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova.